Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Regierungspressekonferenz und begrüße auch die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und Regierungssprecher Stefan Cornelius. Außerdem haben wir Gäste. Wir haben zum einen 5 Volontäre und Volontärinnen der Berliner Journalistenschule auf dieser Seite und in der Mitte und links von mir aus gesehen haben wir 25 Studenten und Studentinnen der Universität Potsdam, Schwerpunkt Medienrecht. Herzlich willkommen Ihnen und eine spannende Regierungspressekonferenz. Wir haben heute Mittwoch und deswegen haben wir auch ein Kabinett. Herr Cornelius, bitte.
Stimmt, wir haben ein Kabinett. Also, das Kabinett war heute kurz und knackig. Das Bundeskabinett hat heute den von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorgelegten Entwurf der Konzeption des Bundes für die Gedenkstätten zur Aufarbeitung des NS, der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur beschlossen, das sogenannte Gedenkstättenkonzept. Damit erneuert die Bundesregierung nach 17 Jahren das Fundament für die deutsche Erinnerungskultur und die Erinnerungspolitik. Das Konzept bildet die Grundlage für die Förderung und die Weiterentwicklung der Gedenkstätten, die an die beiden Diktaturen Deutschlands in der deutschen Geschichte erinnern, an die NS-Verbrechen und das SED-Unrecht. Dieses neue Konzept stärkt die Gedenkstätten bei Erhalt ihrer historischen Orte, in ihrer Bildungsarbeit, in ihrer wissenschaftlichen Unabhängigkeit und sie ermöglicht vor allem auch den digitalen Wandel, weil wir feststellen, dass dies nun auch zum zentralen Förderschwerpunkt werden muss, weil eine enorme Nachfrage besteht. Die neue Gedenkstättenkonzeption bekräftigt die Singularität der Shoah und benennt klar das Unrecht der SED-Diktatur. Die Bundesregierung wird dazu auch eine wissenschaftliche Kommission berufen, die Empfehlungen erarbeiten soll, welche Einrichtungen künftig in diese Bundesförderung mit aufgenommen werden sollen. Sie wissen auch, dass die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus nicht Teil dieses Gedenkstättenkonzeptes ist. Sie wird aber mit einem eigenständigen Konzept der Bundesregierung unterstützt. Und abschließend noch die Bemerkung, dass diese Kabinettsentscheidung, wie Sie wissen, eines der zentralen Vorhaben des Koalitionsvertrages umsetzt.
Dann habe ich dazu schon eine Frage von Herrn Jessen.
Ja, Herr Cornelius, vorangegangen war ja eine massive Kritik aus Teilen der Gedenkstätten an der Konzeption, die die Amtsvorgängerin von Herrn Weimar, Frau Roth, entworfen oder veröffentlicht hatte. Inwiefern wurde diese Kritik und ihre Kernpunkte in der jetzigen Konzeption berücksichtigt?
Staatsminister Weimar hat ja heute Vormittag sich ausführlich dazu geäußert. Da muss ich darauf verweisen, die Konzeption und die Arbeit war im Einvernehmen oder in intensivem Austausch mit den Gedenkstätten. Und ich glaube, dass die Punkte dort auch eingeflossen sind.
Gibt es weitere Fragen zum Gedenkstättenkonzept? Das ist nicht der Fall. Dann fangen wir an auf diese Seite mit Herrn Großkopf zum Thema Pflegekassenbeiträge.
Jo, geht sofort los. Die Ministerin hat, das ist eine Frage ans Gesundheitsministerium und im Zweifel das Finanzministerium. Die Ministerin hat ja Anfang des Monats angekündigt, dass die SPV-Beiträge nicht steigen sollen. Und da ist jetzt die Frage, wie man das macht. Und da wollte ich einmal interessiert nachfragen, ob es dazu einen neuen Stand gibt.
Ja, ich würde vielleicht einfach mal kurz anfangen. Die Ministerin hat sich ja zu diesem Sachverhalt geäußert. Ich würde dazu bitten, die Bereinigungssitzung abzuwarten. Die findet ja diese Woche statt. Und darüber hinaus, wissen Sie, tagt ja zurzeit immer noch der Zukunftspakt Pflege. Dieser soll bis Ende des Jahres Vorschläge erarbeiten. Und diese Vorschläge müssen wir noch abwarten.
BMF noch Ergänzung, oder?
Ja. Genau. Hat das BMF da noch was zu ergänzen?
Wie der Kollege schon gesagt hat, findet morgen die Bereinigungssitzung statt und der will ich hier nicht vorgreifen.
Ich glaube, wenn ich noch eine Nachfrage stellen dürfte, die Ministerin hat von kurzfristig gesprochen, also das hieße vielleicht... Was gibt oder was hat sie mit kurzfristig gemeint?
Wie gesagt, ich würde dazu bitten, die Bereinigungssitzung morgen abzuwarten.
Dankeschön.
Herr Steiner.
Ja, Herr Gülde, nur kurz als Verfahrensnachfrage, weil Sie gerade wieder auf die Kommission verwiesen haben. Die Bereinigungssitzung, Sie haben es selber erwähnt, ist morgen. Wenn danach alles schon festgezurrt ist, was soll denn dann die Kommission noch an Vorschlägen vorlegen?
Die Kommission wird langfristige Vorschläge unterbreiten zur nachhaltigen Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung. Das eine sind kurzfristige Maßnahmen, das andere sind langfristige Maßnahmen.
Also das heißt aber tatsächlich, es hat jetzt nichts miteinander zu tun. Die Kurzfristigkeit hängt ausschließlich jetzt von dem ab, was die Haushälter in der Bereinigungssitzung ermöglichen.
Ja, aber wie gesagt, das langfristige Ziel war ja, das hat ja die Ministerin so deutlich gemacht, die Stabilisierung der Pflegebeiträge.
Gibt es weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Dann Herr Rinke zum Thema Rente.
Herr Cornelius, nachdem es jetzt aus den Fraktionen der Unionsseite Äußerungen gibt, dass man sich nicht den Forderungen der jungen Gruppe anschließen will, die Änderung am Kabinettsentwurf, der im Juli beschlossen wurde, zur Haltelinie. Nachdem das klar wird, dass die Fraktionsführung da nicht mitmachen möchte, hätte ich ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung zu diesem Thema steht, ob sie in irgendwelcher Form daran beteiligt ist oder das ganz alleine den Fraktionen überlässt.
Sie werden verstehen, dass ich kolportierte Äußerungen aus der Fraktion jetzt nicht kommentiere. Das Rentenpaket 25 ist in der Koalition verabredet. Das Kabinett hat am 6.8.25 das Gesamtpaket beschlossen. Es zieht ja vor, dass das Rentenniveau stabilisiert wird bis 2031, dass die Mütterrente eingeführt wird, dass wir das Anschlussverbot aufheben. Und außerdem wurde Anfang September das Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen, die Aktivrente dann am 15. Oktober. Und schließlich gibt es noch die Eckpunkte zur Frühstartrente, die Ihnen auch bekannt sind. Das ist ein umfassendes Rentenpaket, das jetzt zu Beginn dieser Legislaturperiode von der Koalition auf den Weg gebracht wurde. Außerdem wurde beschlossen, dass noch in diesem Jahr die Rentenkommission eingesetzt wird, die bereits im kommenden Jahr, also 2026, ihre Vorschläge für eine umfassende Rentenreform, also für die wirklich umfassende und prinzipielle Rentenreform vorlegen soll. Das sind die Prozesse, die momentan laufen. Ich schildere sie deswegen so ausführlich, weil ich glaube, dass im Blick jetzt auf das Paket, das im Dezember dann im Bundestag verabschiedet werden soll, vielleicht die beiden Stränge auch gemeinsam betrachtet werden müssen. Wir haben die kurzfristigen, die schnellen Beschlüsse, die den Koalitionsvertrag umsetzen. Wir haben die große Rentenreform, die 2026 dann mit den Vorschlägen wieder zurück an die Koalition gespielt wird. Und Sie können sicher sein, dass die Koalition den Auftrag, der auch der sich selbst gesetzt hat, diese umfassende Rentenreform zu adressieren. Und die wird dann selbstverständlich auch Themen wie Haltelinie oder Niveau prinzipiell beantworten müssen.
Aber wenn ich noch einmal nachfragen darf, das heißt, der Bundeskanzler ist eigentlich dafür, dass der Gesetzentwurf, so wie er im Kabinett verabschiedet wurde, zu der Haltelinie dann auch so den Bundestag passiert?
Die Gesetzentwürfe sind im Kabinett beschlossen worden. Die Möglichkeiten, die das parlamentarische Verfahren außerdem vorsehen, sind bekannt. Und natürlich wird im politischen Diskurs jetzt bis auch zu einem Abstimmungstermin noch über die eine oder andere Feinheit diskutiert werden. Und auch da ist der Bundeskanzler involviert. Es ist kein abstraktes Verfahren. Natürlich ist der Bundeskanzler an der umfassenden Rentenreform interessiert. Aber die oberste Priorität hat, dass all dies in einem geordneten Verfahren verläuft. Und das habe ich gerade geschildert.
Gibt es weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Frau Herzog hat eine Frage zum Thema Verkehrsfinanzierung.
Dankeschön. Ans Verkehrsministerium. Die Grünen kritisieren eine geplante Umschichtung im Verkehrsetat vom Erhalt hin zum Neubau von Straßen. Das BMV wolle mehr Gelder an der Sanierung sparen. Was sagen Sie dazu? Und wenn es so ist, wie ist das begründet?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir auch die Gelegenheit, diese Darstellung als irreführend zurückzuweisen, denn sie betrachtet eben nur eine Seite des Ganzen. Sie betrachtet nur einen kleinen Ausschnitt der Maßnahme. Entscheidend ist aber das Gesamtbild aus Einzelplan, was eben hier in der Darstellung gemacht wurde, und Sondervermögen, was eben in dieser Darstellung weggelassen wurde. Lassen Sie mich vorneweg nochmal sagen, dass der Großteil der Investitionsmittel, der Löwenanteil, auch weiterhin in die Schiene fließt. Wenn man es sich mal vergleicht, dann sind wir bei weit über 100 Milliarden Euro, die da in dieser Legislatur in die Schiene fließen. Demgegenüber stehen ungefähr rund 50 Milliarden für die Straße. Und die Maßnahme, über die wir hier sprechen, ist eben die Einigung des Koalitionsausschusses, der ja im Oktober beschlossen hatte, dass es 3 Milliarden Euro mehr gibt für den neuen Ausbau der Straße. Jetzt ist es so, dass diese Absenkung im Einzelplan eben eine haushaltstechnische Maßnahme ist, weil Sie wissen, dass Sondervermögen wir eben nur die Unterhaltung finanzieren können und eben nicht den neuen Ausbau. Das heißt, die Absenkung, die man hier hatte im Kernhaushalt, im Einzelplan 12, ist gegenfinanziert im Sondervermögen. Es kam zu keiner Absenkung für den Erhalt und es bleibt auch weiterhin beim Grundsatz, dass Erhalt vor Neubau gilt.
Weitere Fragen dazu habe ich. Haben Sie noch eine Nachfrage?
Ja, aber können Sie noch mal erklären, also wenn Sie jetzt auf das Gesamtkunstwerk gucken, wie sich Neubau verhält zu Erhalt, also haben Sie da eine Größenordnung?
Ja, der Erhaltungstitel ist wesentlich größer.
Haben Sie Zahlen?
Ein bisschen nachliefern, ja. Aber wie gesagt, würde ich auch abwarten, bis die Bereinigungssitzung durch ist, denn alles steht weiterhin vorbehaltlich dieser Nutzung.
Herr Steiner.
Ja, nur kurz als Nachfrage dazu, Herr Alexandrin. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es keine Verschiebung wesentlicher Gelder aus dem Bereich der Sanierung von Straßen in den Neubau gibt?
Korrekt, das ist eine rein haushaltstechnische Maßnahme. Ne? Also man kann im Sondervermögen keinen Neu- und Ausbau finanzieren. Deswegen muss man das im Kernhaushalt machen. Deswegen haben wir im Prinzip, oder der Plan ist, dass man im Kernhaushalt im Erhaltungstitel Mittel absenkt, die aber gleichzeitig im Sondervermögen aufwachsen. Also in keinem Fall kommt es zu einer Absenkung der Erhaltungsmittel und in dem Zusammenhang ist diese Aussage schlicht falsch.
Aber das heißt, eine Zusätzlichkeit der Mittel ist in dem Sinne auch nicht gegeben?
Doch, selbstverständlich kommen da Titel hinzu oder Mittel hinzu. Wir reden ja über 3 Milliarden Euro zusätzlich.
Aber nicht in vollem Umfang natürlich. Ne? Also, sondern wenn die Absenkung im Kernhaushalt stattfindet und ich in den Sondermitteln sozusagen nur die Maßnahmen für die Instandsetzung einnehme, dann ist es natürlich ein Verschiebebahnhof.
Nein, wir kommen 3 Milliarden Euro zusätzlich, so wie es der Koalitionsausschuss auch beschlossen hat. Wir können die nur nicht in den Kernhaushalt einstellen, sondern wir mussten eben zusehen, dass im Kernhaushalt vom Erhaltungstitel in den Neubautitel geschoben wird. Gleichermaßen wird aber das, was im Erhaltungstitel abgesenkt wird, eben im Sondervermögen nachgehalten.
1:1.
1:1.
Gut.
Wir bleiben beim Stichwort Sondervermögen. Herr Lange, bitte.
Ja, danke. Eine Frage ans Finanzministerium und oder den Regierungssprecher. Das Land Berlin hat beschlossen, aus dem Sondervermögen für 1 Milliarde Euro neue Bäume zu pflanzen. Da hätte ich gerne gewusst, ob dieses Anpflanzen von Bäumen, sieht bestimmt ganz toll aus, aber entspricht das der Zielsetzung dessen, was sich die Bundesregierung mit dem Sondervermögen verspricht? Danke.
Soll ich anfangen? Ja. Ich kann hier nur noch mal wiederholen, was der Minister bereits gesagt hat und wie es allgemein auch zum Sondervermögen und zur Verteilung mit den Ländern ist. Die Regelung zum Sondervermögen für die Länder war eine politische Einigung zwischen der Bundesregierung und allen 16 Bundesländern. Und der Bundesfinanzminister hat hier klar seine Erwartungen auch geäußert. Diese Mittel sollen insbesondere in zusätzliche Investitionen vor Ort und vor allem in den Kommunen fließen.
Das beantwortet meine Frage ja auch nur so halb. Also wenn man es, um es ein bisschen konkreter zu machen, Grundlage ist, glaube ich, korrigieren Sie mich, das Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz. Das sind 8 oder 9 Punkte, da taucht aber das Pflanzen von Bäumen nicht auf. Also das sind so Sachen wie Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur. Das heißt, wenn Sie, prüfen Sie sowas, also wenn das nicht aufgeführt ist, würde Berlin dann mit der Pflanzung von Bäumen gegen dieses Gesetz verstoßen? Das ist, glaube ich, die Frage.
In dem Gesetz ist ja keine Ausschließlichkeitsklausel drin, sondern da steht meines Erachtens insbesondere oder unter anderem drin und dem entspricht das.
Weitere Fragen zu den Bäumen sehe ich nicht. Dann Herr Rinke zum Koalitionsausschuss.
Bitte mit Ukraine.
Bitte?
Mit welchem Thema?
Koalitionsausschuss hätte ich Ukraine.
Ach so, genau. Okay. Ja, Frage an Herrn Cornelius, weil sich jetzt einige Sachen zu überlappen drohen. Können Sie noch mal bitte sagen, organisatorisch, auch wenn Sie nicht für die Parteien zuständig sind, aber der Kanzler nimmt ja doch teil, habe ich gehört. wie der Koalitionsausschuss morgen überhaupt vonstatten gehen kann. Denn gleichzeitig sind Abstimmungen im Bundestag. Vielleicht können Sie das aufklären, wann er stattfindet, wie das organisiert ist.
Sie wissen ja, dass die Spitzen der Parteien hochflexibel sind, dass sie dynamisch verschiedene Spielorte bespielen können. Das heißt, der Koalitionsausschuss beginnt ein bisschen später, auch aus Rücksicht auf die anderen Termine. Und sollte eine namentliche Abstimmung aufgerufen werden, dann wird das natürlich unterbrochen. Aber nach der jetzigen Planung kann der Koalitionsausschuss wie geplant am Abend stattfinden, am späten Nachmittag, und wird sich dann in den Abend hineinziehen.
Okay, und zu Inhalten können Sie uns nichts sagen?
Ich würde das nicht vorweggreifen. Sie wissen ja, dass sehr viele Themen innerhalb der Koalition noch Diskussionsbedarf erzwingen. Aber es gibt einige Themen, in denen die Koalitionsparteien sehr, sehr gute Fortschritte gemacht haben. Die werden morgen abschließend behandelt und sie werden anschließend informiert.
Dann Herr Steiner zum Thema digitale Souveränität.
Ja, ich würde mal ganz kurz in Richtung BMDS fragen. Ich glaube, da brauchen wir einen Platzwechsel.
Ja, genau, vielleicht einmal kurz warten, bis hier die Plätze getauscht worden sind.
Ja, Herr Pauli, vor dem Hintergrund des anstehenden Digitalgipfels mit Frankreich, nenne ich es jetzt mal zurückhaltend, kommende Woche würde ich gerne fragen, inwieweit sich denn die Bundesregierung jetzt mit Frankreich auch bereits auf konkrete Schritte verständigt hat, um digitale Souveränität stärker zu erreichen und eine stärkere Unabhängigmachung von Providern aus Drittländern.
Ja, vielen Dank für das Stichwort. In der Tat, digitale Souveränität ist eines der Kernanliegen dieser Bundesregierung. Es hat insbesondere für unser Haus eine sehr, sehr hohe Priorität, wie Sie mit Sicherheit auch am bisherigen Wirken des Ministers nachvollziehen können. Sie heben jetzt ab auf den bevorstehenden Gipfel. Wir haben heute den 12. November, der Gipfel ist am 18. November. Es laufen derzeit die inhaltlichen Vorbereitungen. Auch hier gilt, ich möchte und kann natürlich dem eigentlichen Gipfel nicht vorgreifen. Aber wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang, und da möchte ich vielleicht auch noch mal kurz unsere Strategie ausführen, wir müssen und wollen eigene Kompetenzen aufbauen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, digitale Souveränität bedeutet eben nicht Abschottung, bedeutet nicht eine einseitige Abschottung, sondern bedeutet, dass wir einseitige Abhängigkeiten auflösen. Darum geht es. Und insofern ist es unsere Maxime, dass wir als Bundesrepublik Deutschland, aber natürlich auch die deutschen Unternehmen auf dem Weltmarkt anschlussfähig sein müssen. Und es gibt viele Partnerschaften, die seit vielen Jahren bestehen. Diese Partnerschaften möchten wir natürlich weiter auch fortführen. Wir brauchen aber ein Level Playing Field, wir brauchen einen Wettbewerb auf Augenhöhe, und in diesem Spannungsfeld steht unsere Agenda.
Nachfrage aber in dem Fall dann an Herrn Cornelius, denn der Kanzler wird ja auch an dem Gipfel teilnehmen, aller Voraussicht nach. Ich würde gerne wissen, angesichts der vielen angekündigten Investitionen von US-Unternehmen in den letzten Tagen, die ein bisschen auffällig im zeitlichen Zusammenhang stehen, wie weit ist es denn aus Sicht des Kanzlers her mit den Möglichkeiten der digitalen Souveränität und was kann Frankreich für Deutschland da beitragen?
Ich glaube, es ist prinzipiell gut, wenn sich europäische Staaten zusammentun und auch nach den Prinzipien des offenen Marktes in der Europäischen Union ihre ökonomischen und auch digitalen und kommunikativen Interessen verfolgen. Ich glaube, Deutschland und Frankreich haben also einen Mehrwert, den sie hier schaffen können. Und die Initiativen der letzten Tage zeigen ja auch, dass die europäischen Vorstöße möglicherweise ernst genommen werden. Die Politik der Bundesregierung ist seit einem halben Jahr die digitale Infrastruktur deutlich zu stärken. Und diese Stärkung geht natürlich auch im Sinne einer Souveränität, in einer nationalen und europäischen Resilienz.
Dazu Herr Rinke.
Ja, ich hätte ganz gerne auch noch mal bei dem Thema Souveränität nachgefragt, Herr Pauli. Eben ist ja erwähnt worden, die Google-Investitionen in Rechenzentren. Die Rechenzentren werden ausgestattet mit Nvidia-Chips, auch aus den USA. Also können Sie uns mal die Felder nennen, auf denen überhaupt eine digitale Souveränität entstehen könnte? Weil das sind ja Entscheidungen, die jetzt für Jahre festlegen, wie im digitalen Bereich investiert wird. Und das sind eigentlich jetzt in den letzten Tagen immer große amerikanische Konzerne gewesen.
Sie haben völlig recht. Es ist mit Sicherheit so, dass das Thema digitale Souveränität ein Thema ist, an dem wir mittelfristig und langfristig arbeiten müssen und auch arbeiten. Es gibt keinen Schalter, den man einfach umlegen kann und dann ist man plötzlich digital souverän. Man muss hier auf jeden Fall auch mehrgleisig fahren. Auf der einen Seite entwickeln wir eigene Kompetenzen. Ich denke zum Beispiel an eigene Softwarelösungen, die entstehen. Wir treiben die Entwicklung des Deutschlandstacks voran, beziehungsweise wir konsultieren dieses Thema aktuell auch. Wir entwickeln da technische Standards. Auf der anderen Seite gibt es die von Ihnen beschriebenen Investitionen, die wir auch ausdrücklich begrüßen. Das steht in keinem Fall im Widerspruch zu unserem Ziel und zu unseren Maßnahmen bezüglich der digitalen Souveränität. Und wenn wir jetzt ganz konkret auf Investitionen in Deutschland zu sprechen kommen, haben Sie ja mit Sicherheit auch registriert, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten auch viele Partnerschaften zwischen großen, in dem Fall US-amerikanischen Unternehmen und deutschen Playern auf dem Markt gesehen haben. Und genau das geht auch in die richtige Richtung. Ich hatte das vorhin ja gesagt, es geht hier auch um einen Austausch auf Augenhöhe, um einen Wettbewerb auf Augenhöhe. Und insofern sehen wir da uns auf einem guten Weg.
Cornelius? Ich möchte es nochmal unterstreichen, Souveränität bedeutet ja nicht Abschottung oder Ausschluss, sondern Souveränität bedeutet, dass man auf Augenhöhe auch den Wettbewerbern weltweit begegnen kann. Das schafft eine Freiheit, das schafft Verhandlungsmöglichkeiten, das schafft eine Resilienz. Das ist ähnlich wie im militärischen Bereich auch. Souveränität bedeutet, dass man unangreifbar ist, beziehungsweise dass man auch seine eigenen Vorstellungen in eine Ordnung einbringen kann. Und insofern glaube ich, ist es absolut nicht das Ziel der Bundesregierung und auch der französischen Regierung, hier einen abgeschotteten europäischen Markt entstehen zu lassen, sondern im Gegenteil, den Markt zu öffnen und nach unseren Vorstellungen zu gestalten.
Herr Jung.
Aber wie passt denn das Ziel der Souveränität damit zusammen, dass die US-Konzerne, also gerade die Tech-Konzerne, hier immer mehr Einfluss gewinnen, immer mehr investieren? Wenn die Daumenschrauben anlegen, dann ist man ja weniger souverän. Und Herr Pauli, können Sie uns mal die einseitigen Abhängigkeiten aktuell in den Bereichen nennen, die Sie im Kopf haben?
Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Investition und der Idee, stärker zu werden. Die Frage ist ja, unter welchen Bedingungen investiert wird. Und ich erkenne bei weltweit agierenden Konzernen auch eine hohe Erkenntnisbereitschaft, die Spielregeln der Märkte, in denen sie aktiv sind, auch zu akzeptieren.
Ich möchte es sehr gerne auf der Ebene der allgemeinen Diagnose einseitige Abhängigkeiten belassen, die im Raum stehen. Es gibt sehr breite Diskussionen darum und letztendlich die Bewertung dessen obliegt ja auch Ihnen.
Ja, was Sie gerne machen, ist das eine. Was ich frage, ist das andere. Wenn Sie das in den Raum stellen, dann haben wir da einen Anspruch darauf, zu wissen, was Sie meinen. Also bitte.
Eine einseitige Abhängigkeit liegt dann vor, wenn ich als Kunde in dem Fall keine Auswahlmöglichkeit habe, sondern angewiesen bin auf eine ganz konkrete Dienstleistung oder auf ein ganz konkretes Produkt. Und darum dreht sich die ganze Diskussion, die wir ja auch in den vergangenen Minuten geführt haben. Und im Übrigen gilt das, was Herr Cornelius gerade gesagt hat. Es geht um Auswahlmöglichkeiten. Und das ist unser Ziel und darauf arbeiten wir hin.
Herr Fechner.
Genau, vielen Dank. Fechner, DTS. Passend zum Digitalthema, Frage an den Regierungssprecher. Interessiert sich die Bundesregierung für das Urteil, das die GEMA gegen den ChatGPT-Betreiber erwirkt hat? Haben Sie da für uns einen Kommentar?
Prinzipiell kommentiert die Bundesregierung keine Urteile. Gleichzeitig haben wir das natürlich aufmerksam beobachtet.
Nachfrage dann. Der Kulturstaatsminister spricht das Thema ja immer wieder an, Stichwort Digitalabgabe. Wann wird die Bundesregierung denn hier konkret werden?
Da kann ich Ihnen kein neues Datum, keinen neuen Termin nennen.
Ich würde es gerne ein bisschen sortieren. Herr Steiner, glaube ich, hatte noch mal eine Frage zur digitalen Souveränität. Herr Jessen, würde ich sagen zum Thema ChatGPT? Okay, dann würde ich Herrn Steiner, digitale Souveränität und dann...
Ja, in dem Fall hängt es allerdings alles wieder direkt miteinander zusammen, denn die Durchsetzung von Regeln, die Herr Cornelius eben genannt hat, oder beziehungsweise die Möglichkeit zur Durchsetzung von Regeln, auch gegenüber nicht in Europa ansässigen Unternehmen, die ist ja genau dieser Fall von GEMA gegen OpenAI auf der einen Seite, aber natürlich auch von Digitalsteuer. Ich würde gerne wissen, nach dem GEMA-Urteil gibt es aus Sicht der Bundesregierung eine Notwendigkeit im Urheberrecht bezüglich der Vorschriften für Text- und Data Mining, das kann vielleicht auch das BMJ hilfsweise beantworten, tätig zu werden? Oder hat das Landgericht München Urteil jetzt gezeigt, dass es dort keine Regelungslücke gibt?
Also erstmal, wie der Regierungssprecher schon gesagt hat, das Urteil selber kommentieren wir nicht. Es ist ja auch erstmal ein erstinstanzliches Urteil. Die Ministerin hat sich am Montag im Rahmen der Initiative, ihrer Rede bei der Initiative Urheberrecht auch schon zu dem Thema geäußert. Also unabhängig von diesem Urteil werfen natürlich die Entwicklung und Nutzung generativer KI-Technologien viele urheberrechtliche Fragen auf. Der maßgebliche Rechtsrahmen dafür ist allerdings im Wesentlichen Unionsrecht, also auf europäischer Ebene. Da finden verschiedene Diskussionen über Anpassungsbedarf statt und in diesen Diskussionen bringen wir uns auch aktiv ein. Aber dementsprechend hat die Ministerin auch darauf hingewiesen, dass es eben vor allen Dingen eine Diskussion auf europäischer Ebene ist. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
Trotzdem als Nachfrage dazu. Also gibt es aus Sicht der Bundesregierung hier einen Überarbeitungsbedarf bei der DSM-Richtlinie? Die hat ja doch schon ein gewisses Alter. Und das Thema KI hat sich seitdem ein klein wenig weiterentwickelt, könnte man sagen.
Also ich kann vielleicht so viel sagen, dass es schon auch auf der Agenda für diese Legislaturperiode auf europäischer Ebene steht, auch seitens der Kommission. Und mehr kann ich da jetzt erstmal nicht sagen, aber es ist auf der Agenda.
Die Bundesregierung setzt sich ja dafür ein, dass die KI-Regulierung die Innovation, das Wachstum in Europa schon ermöglicht. Wir sehen, das ist im Moment ein sehr dynamischer Prozess. Wir haben uns in diesem Zusammenhang dafür ausgesprochen, bestimmte Verpflichtungen der KI-Verordnung nach hinten zu verschieben, weil wir zunächst auch Klarheit für die Unternehmen schaffen wollen. Und ich denke, dass wir in diesem Prozess sicherstellen werden, dass diese nationale Umsetzung dann auch bürokratiearm und vor allem innovationsfreundlich stattfindet.
Herr Jessen.
Ja, das knüpft direkt daran an, entweder Regierungssprecher oder BMJ. Ist denn die Bundesregierung grundsätzlich der Auffassung, dass dort, wo KI auf urheberrechtlich geschützte Inhalte zurückgreift und in ihre Angebote umsetzt, hier eine Leistungsvergütung erfolgen soll? Das ist eine grundsätzliche Frage jenseits des Urteils.
Die Bundesregierung hat zu diesem sehr speziellen Rechtsbereich noch keine finale Meinung gebildet. Wir haben jetzt dieses Urteil mit hohem Interesse verfolgt. Ich möchte noch mal darauf verweisen, dass es noch nicht rechtskräftig ist. Es ist auch erstinstanzlich. Es ist anzunehmen, dass es weitere Instanzen durchläuft. Und das ist ein Rechtsfeld, das tatsächlich der Betrachtung und auch der Bearbeitung bedarf. Aber ich kann und möchte mich dazu heute nicht festlegen.
Danke. Lernfrage, Herr Cornelius. Nutzt das Bundespresseamt oder andere Institutionen der Bundesregierung aktiv und möglicherweise zunehmend ChatGPT zur Erstellung eigener Inhalte?
Idealerweise würden wir hier demnächst jemand hinsetzen, der programmiert ist.
Sie möchten bitte widersprechen.
Arbeiten Sie daran? Das war aber nicht die Frage.
Ja, aber meinem.
Ja. Das war ja nicht die Frage. Also die Frage war gewesen, nutzen Sie die Institutionen der Bundesregierung aktiv ChatGPT zur Erarbeitung und zur Verfügungstellung von Inhalten, die die Position der Regierung dann darlegen?
Das ist eine sehr, sehr spezielle Frage. Natürlich benutzt die Bundesregierung künstliche Intelligenz in einem gewissen Rahmen, wie ihn jeder Medienbetrieb momentan nutzt. Ob wir deswegen jetzt politische Inhalte damit erstellen, das wage ich zu bezweifeln. Das tun wir nicht.
Dann hat Herr Jung eine Frage zum Thema Venezuela. Das Mikro bleibt gleich bei Ihnen.
Ja, erstmal die grundsätzliche Frage, wie schaut die Bundesregierung, entweder Herr Cornelius oder Herr Hinterseher, auf die offensichtlichen Invasionsanstrengungen der USA gegenüber Venezuela? Und halten Sie die amerikanischen Partner an, das sein zu lassen?
Herr Cornelius.
Ich kann gerne den Anfang hier machen. Ja. Ich glaube, wir haben uns in der Vergangenheit hier des Öfteren dazu geäußert. Insofern bleibt das auch gültig. Das internationale Recht, das Völkerrecht bildet den Rahmen und jedes Vorgehen muss im Rahmen des Völkerrechts erfolgen. Und es ist an den jeweiligen Parteien darzulegen, ob das und wie das der Fall ist. Zugleich, und auch das gilt fort, geht es darum, dass diese Fragen aus unserer Sicht im Dialog gelöst werden sollten zwischen Venezuela und der US-Seite.
Das ist richtig, dass das hier schon öfter Thema war, aber das Militäraufkommen wird jetzt immer größer. Die Gefahr einer illegalen Invasion scheint sich zumindest jetzt nicht mehr als unmöglich darzustellen. Ich wollte ja wissen, wirken Sie auf die amerikanischen Partner ein, eine weitere völkerrechtliche Invasion, so wie Sie das ja bei Russland auch verurteilen in Sachen Ukraine? Also wirken Sie ein, das sein zu lassen?
Ich denke, die Position der Bundesregierung wird auch der amerikanischen Regierung bekannt sein und ihrer Interpretation über den Charakter dieses Aufmarsches, das überlasse ich Ihnen.
Das möchten Sie dementieren oder widersprechen? Was sehen Sie
denn da? Ich habe gesagt, ich überlasse es Ihnen.
Was sehen Sie denn da?
Ich habe dazu keine Einschätzung abzugeben. Also Sie sprechen von einer invasionsähnlichen Aufmarsch.
Das, ja.
Deswegen, das überlasse ich Ihnen.
Herr Steiner.
Na, wieder zurückgesprungen. Dieses, genau dieses. Herr Cornelius, ich fürchte, ich werde auf Granit beißen, aber wir schauen. Es gibt Berichte, dass zum Beispiel die britischen Nachrichtendienste keine Informationen bezüglich der südamerikanischen, wie will ich sagen, Drogenschmuggler und Ähnlichem mehr mit den USA teilen. Für den BND ist das Kanzleramt zuständig. Sie sind der zuständige Sprecher. Können Sie uns irgendetwas an der Stelle mitteilen zur Praxis deutscher Dienste?
Sie wissen, dass wir die Praxis deutscher Dienste prinzipiell nicht kommentieren. Aber ich glaube, Sie haben noch zu den Schmugglern ein Wort.
Ja, ich meine, grundsätzlich kennen wir die Medienberichte, ne, aber darüber hinausgehende Informationen liegen uns an der Stelle nicht vor.
Liegen Ihnen nicht vor oder dem Haus nicht vor?
Ich spreche für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts.
Herr Fechner.
Ja, ich würde die Frage einfach mal ans BMVG richten. Ist die Marine derzeit irgendwo in der Karibik unterwegs?
Die Bundeswehr hat derzeit kein Einsatzmandat im karibischen Raum.
Haben Sie denn aber trotzdem eigene Erkenntnisse über das, was dort gerade stattfindet, gerade im Zusammenhang mit den Drogenrouten?
Also selbstverständlich haben sowohl die Dienste und als auch die Bundeswehr ein Lagebild, zu dem ich aber natürlich hier im Detail nicht sprechen kann.
Herr Jung.
Wünscht sich die Bundesregierung einen Regime-Change in Venezuela, Herr Cornelius?
Die Bundesregierung betreibt Politik und sie betreibt kein Wünsch-dir-was.
Würden Sie einen Regime-Change mit US-militärischer Intervention unterstützen?
Ich glaube, es liegt nicht an der Bundesregierung, an die Verhältnisse in Venezuela einzugreifen.
Das war eigentlich die Frage.
Herr Jessen.
Hat sich erledigt.
Alles klar. Dann habe ich dazu keine weiteren Fragen. Wir gehen zum Thema Ukraine. Herr Rinke.
Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Cornelius, sehr, wie besorgt Sie sind über die Berichte über Korruptionsfälle in der Ukraine, die jetzt auch dazu führten, dass der Justizminister entlassen wurde. Hemmt das die Beitrittsbemühungen der Ukraine? Was können Sie dazu sagen?
Ja, diese Meldungen über Korruptionsvorwürfe, sie besorgen uns. Es ist gut, dass die ukrainische Regierung hier sehr vor der Transparenz zugesagt hat. Es ist auch gut, dass sie sich auf Seiten der Antikorruptionsbehörde gestellt hat. Das ist genau unsere Erwartung. Exakt auch, weil das betroffene Gebiet in diesem Fall sich ja darstellt als ein Bereich, der beträchtliche Unterstützung aus Deutschland erhält. Es geht um die Energieinfrastruktur. Wir haben die zur Kenntnis genommen, dass die Europäische Kommission vergangene Woche in ihrem Fortschrittsbericht zunehmend Druck auf die Antikorruptionsbehörde festgestellt hat und auch die Instrumentalisierung der Justiz festgestellt hat und vor Rückschritten gewarnt hat. Deswegen muss hier in diesem Bereich auch aus Sicht der Bundesregierung weiterhin deutlicher Fortschritt für Fortschritt gesorgt werden. Das ist unsere Erwartung an die ukrainische Regierung.
Wenn ich kurz nachfragen darf, hat das Auswirkungen auf deutsche Zahlungen, also Hilfe etwa im Energiebereich?
Nein, das hat keine Auswirkungen auf deutsche Zahlungen, aber Sie können sicher sein, dass der Austausch auch mit der ukrainischen Regierung eng ist, auch mit Präsident Zelensky. Aber wie gesagt, wir haben auch positiv festgestellt, dass die ukrainische Regierung in der Aufklärung Transparenz zugesagt hat und vor allem, dass sie die NABU und SAPO-Behörde, also die Antikorruptionsbehörde, unterstützt.
Dann bitte, Sie wollen ergänzen, PMU.
Ja, BNZ, weil es angesprochen wurde, die Unterstützung gerade im Energiebereich durch Deutschland. Da ist Deutschland sehr aktiv und aktiver Partner. Diese Unterstützung, beziehungsweise ist es klar zu trennen, die Vorwürfe, die sich aktuell in der Ukraine gegen bestimmte Personen richten, betreffen die Atomagentur. Die Zusammenarbeit Deutschlands im Energiebereich findet vor allem mit dem Übertragungsnetzbetreiber Ukrenergo statt. Da geht es vor allem darum, Kriegsschäden zu beheben, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, indem Umspannstationen repariert werden etc. Und darüber hinaus sind die deutschen Unterstützungsmaßnahmen vor allem auf dezentrale Energieversorgungsmöglichkeiten ausgerichtet, um zum Beispiel Schulen, Kindergärten mit Wärme und Energie zu versorgen, gerade jetzt im Winter.
Dann haben wir zum selben Thema Herrn Gutschenko. Bitte schön.
Vielen Dank, Deutsche Welle Gonczarenko, direkt im Anschluss. Also es geht nicht um Zahlen, sondern um vielleicht führt dieser Skandal zu mehr Kontrolle auf der deutschen Seite, was geliefert wird und wie das dann verwendet wird.
Ich glaube, die Bundesregierung wird die Entwicklung jetzt sehr genau verfolgen. Ich sagte ja schon, dass wir auch in engstem Austausch mit Präsident Zelensky dazu stehen, auch in diesen Tagen. Und wir werden jetzt die Entwicklung in diesem konkreten Fall betrachten und gegebenenfalls müssen daraus auch Konsequenzen gezogen werden. Aber momentan haben wir das Vertrauen in die ukrainische Regierung, dass sie dazu für Aufklärung sorgt und in die Antikorruptionsbehörde, dass sie diesen Fall auch aufdeckt und dass das zu einem transparenten Abschluss geführt wird.
Vielleicht kurze Nachfrage dazu. Die Bundesregierung hat ja, beziehungsweise der Bundeskanzler hat im Mai angekündigt, deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen noch in diesem Jahr durchzuhalten. Können Sie dazu was sagen? Und wird Korruption Thema bei diesen Konsultationen sein? Denn es gab auch vorher Fälle. Danke.
Eine Agenda einer der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen ist mir nicht bekannt und meines Wissens sind die auch nicht mehr für dieses Jahr terminiert. Oder? Täusche ich mich nicht?
Dann Herr Jessen.
Ja, an Herrn Schönek. Es gibt in Bereichen der Wirtschaft, die in Ländern tätig ist, wo hohe Korruptionsstrukturen vorhanden oder zu befürchten sind, zum Teil eigene Compliance-Regeln, um sicherzustellen, dass die deutschen Unternehmen davon möglichst frei sind. Gibt es Compliance- oder Monitoring-Verfahren für deutsche Hilfe und Aktivität in der Ukraine?
Ja, natürlich, die gibt es. Der Regierungssprecher sagte, zu dem aktuellen Fall müssen wir natürlich abwarten, was die aktuellen Untersuchungen ergeben. Ganz grundsätzlich kann ich noch mal erklären, mit Blick auf die Unterstützung, die Deutschland bereits leistet, dass natürlich Antikorruptionstransparenzmaßnahmen hier ganz, ganz klar beachtet werden, dass beinhaltet zum Beispiel, dass das Mittelvergabe ganz klar projektbezogen stattfindet mit Umsetzungskontrollen und erst Überweisungen stattfinden, mit Nachvollziehbarkeit der Mittelverwendung. Insofern, es wird großer Wert auf genau diesen Aspekt gelegt.
Unterscheidet sich diese Art von Kontrolle von der Systematik der Kontrolle des Einsatzes deutscher Mittel in anderen Ländern der Entwicklungszusammenarbeit, oder ist das das Gleiche?
Also es ist grundsätzlich so, dass durch die für Deutschland tätigen Durchführungsorganisationen ganz klar Transparenzvorschriften eingehalten werden müssen, insbesondere die KfW, die viele der großen finanziellen Vorhaben durchführt, hat hier ganz, ganz klare Compliance-Regeln, die dann je nach Kontext individuell gestaltet werden und gegebenenfalls gestärkt noch einmal abgesichert werden.
Dürfte ich noch eine Frage dazu? Gab es in der Vergangenheit Fälle von Korruptionsversuchen, die Ihnen bekannt geworden sind, gegenüber deutschen Unternehmen?
Mir sind keine solchen Fälle bekannt.
Dann Frau Herzog, bitte.
Danke. Also Herr Schönert, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie im Moment nicht davon ausgehen, dass deutsche Gelder betroffen sind? Sie haben ja geschildert, dass das eigentlich eher an andere Projekte fließt. Und dann Herrn Cornelius, sind Sie im Kontakt mit der ukrainischen Regierung, um herauszufinden, wie und in welchem Umfang das vielleicht doch der Fall sein könnte?
Ja, ich kann gerne anfangen. Wie Sie sagten, es ist genau so. Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass von den Vorfällen Unterstützungsmittel Deutschlands betroffen sind.
Herr Jung.
Das beantwortet ja auch meine Frage, Ihre Frage an mich.
Aber Herr Schönheck, weil Sie gerade von Energie, also Hilfe in Sachen Energie gesprochen haben, der jetzt zurückgetretene Minister oder der Minister jetzt nicht mehr im Amt ist, der war ja vorher auch Energieminister in der Ukraine. Sehen Sie da keinen Zusammenhang?
Ich habe davon gesprochen, mit welcher Agentur die unmittelbare Zusammenarbeit stattfindet. Natürlich ist das Energieministerium ein Gesprächspartner auch für Deutschland in der Zusammenarbeit. Zu den konkreten Vorwürfen, die im Raum stehen und der unmittelbaren Unterstützung Deutschlands in dem Bereich besteht aktuell kein Zusammenhang.
Der Kollege hat ja gerade nach deutschen Unternehmen gefragt, die in der Ukraine tätig sind. Wie ist das mit deutschen staatlichen Hilfsleistungen? Haben Sie da eine Zahl, wie viel davon wahrscheinlich versickert in Korruption und andere Sachen in der Ukraine?
Wie ich schon gesagt habe, uns ist keinerlei Mittelfehlverwendung bekannt. Das gilt für die Ukraine natürlich für die Maßnahmen, die wir dort beauftragt haben.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Rink, haben Sie dazu noch eine Frage? Dann bitte.
Okay. Frage geht an einen Hinterseher, Herrn Harms, nämlich zur militärischen Lage. Also es häufen sich die Berichte, dass die russischen Truppen in Osten und Südosten der Ukraine anscheinend Geländegewinne machen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgt die Bundesregierung ist, dass da etwas ins Rutschen kommt, weil offenbar auf ukrainischer Seite einfach Personal fehlt und Material.
Ich kann gerne mal beginnen. Ich kann natürlich keine Lagebewertung hier vornehmen. Was natürlich weiter gilt, ist, dass wir die ukrainische Seite in ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Aggression weiter unterstützen werden, unter anderem auch mit militärischer Hilfe, aber auch mit ziviler Hilfe, humanitärer Hilfe und des Weiteren über das hinausgehende Lagebewertung kann ich leider an dieser Stelle und vor allem für die Bundesregierung oder für das Auswärtige Amt nicht vornehmen.
Ich kann ergänzen, Herr Rinke, dass in dieser Phase natürlich ganz entscheidend ist, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nachlässt oder abbricht. Ich kann noch mal kurz die drei Säulen skizzieren, um unser Engagement, unser militärisches Engagement zu beschreiben. Wir investieren, das wissen Sie, sehr intensiv in die Fähigkeiten der Luftverteidigung der Ukraine. Das ist jetzt in dieser Phase, das Anbrechen im Winter ist besonders wichtig. Wir hatten das ja gerade schon angesprochen, das Thema. Sie wissen auch, dass wir sehr stark mit der ukrainischen Rüstungsindustrie kooperieren, was die Fähigkeit zur Produktion von Abstandswaffen angeht. Also Deep Strike ist hier das Stichwort. Und das Dritte sind natürlich Maßnahmen, die wir gemeinsam mit den ukrainischen Partnern umsetzen, um die Standhaftigkeit der Ukraine an der Frontlinie zu erhöhen. Und dazu gehört insbesondere auch die
Instandsetzungsinitiative, die wir jetzt gestartet haben, gemeinsam mit der Ukraine. Das ist ja auch Ergebnis der letzten Besprechungen im Format der Ukraine-Kontaktgruppe, die wir die Systeme, die wir schon in der Vergangenheit an die Ukraine geliefert haben, die an der Front eingesetzt werden, eben auch reparieren, instandsetzen und auch modernisieren, um den Kampfwert, den Einsatzwert zu halten. So, das sind so die drei wesentlichen Säulen und unser Engagement zur Unterstützung der Ukraine, zur militärischen Unterstützung ist ungebrochen.
Darf ich noch eine Frage nachschieben ans Innenministerium? Frau Kock, es hat ja Berichte gegeben, dass die Zahl der jungen ukrainischen Männer, die nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen, sehr stark zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt politische Forderungen, dass diese Ukrainer zurückgeschickt werden sollen. Ich wollte wissen, ob es da eigentlich irgendwelche Entscheidungen bei Ihnen im Ministerium gibt, wie man mit dieser Personengruppe umgeht.
Nein, also wie Sie wissen, können ja Ukrainer visafrei einreisen nach Deutschland und sich bis zu 90 Tage hier aufhalten, ohne sich bei irgendeiner Behörde anzumelden oder Ähnliches. Und von solchen Entscheidungen oder Überlegungen kann ich nichts berichten.
Sind auch nicht geplant?
Nach meinem Kenntnisstand nicht.
Dann hat Herr Steine eine Frage zum Thema GIA-Solidaritätsmechanismus.
Ja, da kam auch schon eine Ankündigung für ein Statement des Ministers später, jetzt in der Zwischenzeit direkt PK. Trotzdem, Frau Kock, ich würde ganz gerne wissen, wie Sie denn als BMI erstmal das bewerten, was die EU-Kommission, Herr Brunner, gestern dort vorgetragen hat. Was bedeutet das für die Bundesrepublik ganz konkret?
Genau, also ich führe dazu gerne ein bisschen aus. Der Minister wird sich später heute Nachmittag auch noch äußern. Also Sie sind herzlich eingeladen dazu. Der Solidaritätsmechanismus, den Sie ansprechen, ist ein sehr wichtiger Baustein, Bestandteil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und eben die Europäische Kommission hat gestern einen Bericht zur Migrationslage in der EU veröffentlicht, der dann auch Grundlage ist für den Solidaritätsmechanismus. Inhalt des Berichts ist, welche Mitgliedstaaten aus der irregulären Migration des vergangenen Jahres unter Migrationsdruck stehen, welche Mitgliedstaaten der Gefahr des Migrationsdrucks ausgesetzt sind und welche sich in einer ausgeprägten Migrationslage befinden. Also es sind also drei verschiedene Kategorien. Deutschland wurde von der Kommission als unter der Gefahr von Migrationsdruck stehend eingestuft. Das begrüßen wir sehr und wir sehen uns dadurch auch bestätigt, weil dadurch von der Kommission ausdrücklich anerkannt wird, dass Deutschland eben neben der besonders hohen Zahl an unerlaubten Einreisen in dem Berichtszeitraum aufgrund der sehr hohen Zahl an Asylanträgen in den vergangenen 10 Jahren sowie der Aufnahme der meisten ukrainischen Schutzsuchenden in der EU besonders belastet ist. Daher begrüßen wir ausdrücklich den Bericht.
Welche Folge kann denn jetzt daraus tatsächlich konkret erwachsen? Könnte Deutschland beispielsweise die noch nicht festgelegten, noch nicht dargelegten Strafzahlungen von nicht so stark belasteten anderen EU-Staaten erhalten an der Stelle, also als Empfängerland? Wäre das eine Möglichkeit, das miteinander zu verrechnen? Deutschland klagt ja gerne, ich gucke jetzt in Richtung BMF, aber auch in Richtung von Herrn Cornelius, über durchaus hohe Lasten.
Also der Bericht ist gestern rausgekommen. Also von daher, wir werten den jetzt zunächst mal gründlich aus und dann werden wir selbstverständlich auch unseren Beitrag leisten im Sinne eines Fair Share.
Ich glaube, der Solidaritätsmechanismus muss ja noch genau ausgearbeitet werden. Wir haben jetzt erstmal die Kategorisierung, die Einteilung, Deutschland in der Gruppe 2. Und ich glaube, die wichtigste Schlussfolgerung für Deutschland ist daraus, dass Deutschland 2026 keine Migranten aus anderen EU-Mitgliedstaaten aufnehmen muss. Das ist die Anerkennung auch der Leistung, die Deutschland bisher erbracht hat. Deutschland ist ein Land, das sehr viele Migranten aufgenommen hat. Das hat die EU-Kommission anerkannt und deswegen die Schlussfolgerung, dass es für 2026 keine Aufnahmeverpflichtung gibt. Und das ist eine Entscheidung, die wir begrüßen, die die Bundesregierung begrüßt und die anerkennt, dass die Belastungen aus den vergangenen Jahren in diesem Solidaritätsmechanismus auch gesehen werden.
Nur für den Überblick, ich habe noch eine Frage zu G20 und dann noch Herrn Fechner, Herrn Jung und Herrn Jessen zu anderen Themen. Wird einmal G20, Herr Rinke.
Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne nach der Teilnahme des Kanzlers am G20-Gipfel gefragt. Die Amerikaner haben ja nicht nur die Nichtanreise von Herrn Trump bekannt gegeben, sondern eigentlich gesagt, dass überhaupt keine Beamten, niemand an diesem Gipfel teilnehmen wird. Also es wird gar kein G20 sein, sondern dann formal nur ein G19. macht dann eine Teilnahme Sinn und warum nimmt der Kanzler, wenn er teilnimmt, dann doch teil?
Also wie Sie wissen, kündigen wir Reisen immer erst eine Woche vorher an. Ich kann trotzdem zur G20 was sagen. Selbstverständlich wird der Bundeskanzler an G20 teilnehmen, auch um zu zeigen, dass die Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit für die Bundesregierung weiterhin wichtig sind. Er wird dort viele Partner treffen und Länder treffen, mit denen er bisher noch keine Gelegenheit hatte, den Austausch zu führen. Das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Es gibt auch sehr viele Themen im Multilateralismus, die angesprochen werden können. Teilnahme gerade auch Staaten des globalen Südens ist für die Bundesregierung von hoher Bedeutung. Und deswegen nutzen wir das gleich, wie die Teilnahme auf welcher Ebene auch immer anderer Staaten stattfindet.
Wenn ich nachfragen darf, ist denn mit den anderen Teilnehmern geklärt, dass die auch anreisen? Weil es gab ja jetzt den EU-CELAC-Gipfel, an dem haben nicht sehr viele südamerikanische Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Danach in der Folge auch nicht mehr sehr viele aus Europa. Also fürchten Sie, dass jetzt so eine Art Domino-Effekt eintritt, dass wenn Trump nicht kommt, auch andere nicht kommen?
Ich kann nicht für den Ausrichter des Gipfels sprechen, das ist Südafrika. Deswegen müssten Sie dort den aktuellen Teilnahmestand oder Zusagenstand erfragen. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Akteure den Wert auch multilateraler Treffen sehen und dass es ein inhaltliches Programm gibt, das auch eine Teilnahme begründet. Und insofern warten wir die Entwicklung jetzt der nächsten anderthalb Wochen ab. Aber ich denke, dass die G20 in Südafrika auch ein Interesse hat, oder Südafrika ein Interesse hat, die G20 in dem Rahmen, den sie vorbereitet hat, zum Erfolg zu machen.
Herr Jung dazu.
Nur ganz kurz. Der US-Präsident begründet ja, dass kein Vertreter der US-Regierung teilnehmen wird, damit, dass es einen Völkermord an weißen Bauern in Südafrika gäbe. Was weiß die Bundesregierung darüber?
Die Bundesregierung hat dazu keine Erkenntnis.
Hinterher ist das auch die Erkenntnis der, Sie wissen, Diplomaten, der deutschen Diplomaten vor Ort. Weisen Sie die Behauptung zurück des US-Präsidenten?
Ich glaube, das wurde gerade so dargelegt, dass wir dazu zu dem, was Sie gerade suggerieren, keine Erkenntnis haben.
Nee, das hat ja der US-Präsident suggeriert.
Dann hat Herr Fechner eine Frage zu einem anderen Thema.
Er hatte sich erledigt, danke.
Hat sich erledigt, dann habe ich noch Herrn Jessen auf meiner Liste, bitte.
Ja, eine Frage geht ans BMVG. Herr Harms, die Bundeswehr ist mit mehreren Offizieren am Civil Military Coordination Center, CMCC, beteiligt, dass sich um die Umsetzung des Gaza-Friedensplans kümmern soll. Im Rahmen dieser Aktion hat im vergangenen Monat ein zweitägiges Symposium stattgefunden. Dort wurden Dokumente präsentiert, die nach Ansicht von Teilnehmern Zweifel daran erheben, dass eine Strategie für die tatsächliche Umsetzung des Friedensplans besteht. Ist das der Eindruck, den auch die Bundeswehrteilnehmer hatten?
Vielleicht zur aktuellen Situation. Wir haben derzeit drei Stabsoffiziere der Bundeswehr in diesem CMCC verortet. Ich hatte dazu ja ausgeführt vor zwei Wochen, was die Intention ist, welche Absicht wir hegen, dass es erstmal darum geht, natürlich jetzt erstmal eine Struktur aufzubauen. Ich glaube, diese Phase ist mittlerweile abgeschlossen. Wir beteiligen uns jetzt sozusagen insbesondere an der Aufgabe der Koordination von Hilfsleistungen, Abstimmung, auch mit zivilen Akteuren dort im Raum. Mir ist aber jetzt noch kein Bericht der Offiziere bekannt. Sie wissen, das ist ja ein Stück weit, oder die agieren ja auch als unser Sensor dort in diesem CMCC-Berichten. Über die Entwicklungen, die laufen ein beim operativen Führungskommando der Bundeswehr und da würde ich Sie bitten, dann da gegebenenfalls nochmal nachzufragen.
Ich beziehe mich auf Veröffentlichungen, die von Politico vorgenommen worden sind. Die darin zitierten Dokumente wurden von Teilnehmern als authentisch bezeichnet. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch Sie oder Ihre Offiziere sie vorliegen haben. Hat das Auswärtige Amt eine Einschätzung darüber, ob es tatsächlich eine realistische Umsetzungsstrategie für Phase 2 des Gaza-Friedensplans gibt? gibt? Oder befürchten Sie, dass das zu im Sande zu verlaufen droht?
Ich glaube, an der Stelle gilt, was wir auch in der Vergangenheit betont haben, dass zunächst einmal Hamas auch Teile aus Phase 1 noch umzusetzen hat, nämlich die Übergabe aller sterblichen Überreste der Geiseln und die Waffen niederzulegen. Das ist natürlich dann ein Teil, der uns in diese Phase 2 bringen müsste. Gleichzeitig haben wir auch an die israelische Seite appelliert, militärisch Zurückhaltung jetzt zu üben, um in diese Phase 2 zu kommen. Perspektivisch soll die Sicherheit im Gazastreifen dann ja durch eine vom VN-Sicherheitsrat mandatierte Mission übernommen werden oder wiederhergestellt werden. Und alle Vorschläge, die in diese Richtung gehen, das hat der Minister auch wiederholt klar gemacht, haben unsere volle Unterstützung. Aber dass es an allen Stellen jetzt in der Umsetzung des 20-Punkte-Plans, den wir voll und ganz unterstützen, zu Schwierigkeiten kommen kann, ist, glaube ich, evident.
Herr Jung.
Nur ganz kurz dahinter, kommen aktuell genug Hilfslieferungen in den Gazastreifen nach Ihrer Erkenntnislage? Also genug im Sinne von, was die UN als Mindestlieferung ansieht.
Also ich glaube, die Frage nach dem genug wir sind, lässt sich so einfach nicht beantworten. Es ist tatsächlich ein inhärenter Teil dieser Vereinbarung über den Waffenstillstand, dass umfassend und unverzüglich humanitäre Hilfe geliefert wird. Und Zugang und Verteilung müssen sichergestellt werden. Dort gibt es jetzt zum Beispiel mit dem heutigen Tag positive Aspekte, die herauszustellen sind, zum Beispiel die Öffnung eines dritten Übergangs, durch den mehr humanitäre Hilfe dann in den Gazastreifen gelangen kann. Insgesamt stellt sich die Lage verbessert dar durch die Versorgung, aber die Bedarfe bestehen nach wie vor fort. Es ist so, dass die Güter, die dort sind, hunderttausende Tonnen von Nothilfe, teilweise auch schon geprüft und freigegeben sind, die jetzt natürlich schnell an den jeweiligen Bestimmungsort geliefert werden müssen. Und es liegt auch an der israelischen Regierung, alle Korridore dafür nach Gaza zu öffnen, eine reibungslose Einfuhr zu ermöglichen. Und dazu ist, wie ich gerade dargelegt habe, mit der Öffnung eines dritten Übergangs ein Zwischenschritt, wenn Sie so möchten, getan.
Aber eine neue Grenze, die offen ist, heißt ja nicht, dass jetzt automatisch mehr Tonnen oder genügend Tonnen aus Sicht der UN reinkommen. Und das Versorgungsproblem besteht ja auch nicht, wie Sie ja gerade gesagt haben. Wie viel mehr muss Israel denn reinlassen?
Ich würde die Prämisse nicht so ganz mittragen. Ein dritter Übergang ermöglicht natürlich ein Mehr an Hilfe. Er muss natürlich dafür genutzt werden. Ja. Und daran sind wir mit allen Partnern im Gespräch, dass das geschieht und werden weiterhin, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben, auf alle Seiten hinwirken, dass die humanitäre Hilfe zugelassen wird, reingelassen wird bei der Verteilung und dass sie auch nicht auf eine Art zweckentfremdet werden kann.
Jetzt habe ich noch Herrn Peters mit einer Frage und würde dann Schluss machen, weil wir dann im Anschluss um 14.30 Uhr noch eine Pressekonferenz haben und hier noch ein bisschen umgebaut werden muss.
Ja, ist eine relativ kurze Sache zum deutschen Gebrauchtwagenhandel. Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Laufe der vergangenen Nacht mitgeteilt, dass er gedenkt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender einer großen deutschen Gebrauchtwagenkette zu werden. Nach den Karenzregeln muss diese Tätigkeit der Bundesregierung innerhalb der ersten 18 Monate mitgeteilt werden. Die erste Frage, die ich habe dazu ist, hat der ehemalige Bundesfinanzminister dies der Bundesregierung mitgeteilt? Zweite Frage dazu, plant die Bundesregierung dieses zu untersagen? Das Recht hat sie ja innerhalb der ersten 18 Monate.
Wie Sie wissen, können wir aus rechtlichen Gründen über die Verfahren in der Karenzkommission keine Auskunft geben, auch nicht sagen, ob dort der Antrag gestellt wurde, wie weit er ist und so weiter. Das können wir nicht. Wir können es dann sagen, wenn es beschieden wurde. Das würde ich gerne dann tun, wenn es soweit ist. Wir haben diesen Bericht auch zur Kenntnis genommen und das Weitere überlassen jetzt dem Verfahren. Aber Sie haben ja auch in den letzten Wochen verfolgt, dass viele Anträge bereits beschieden wurden und insofern gibt es eine gewisse Tendenz auch.
Herr Jung, kurze Nachfrage.
So eine Kommission ist ja dafür da, Entscheidungen zu treffen. Einmal manchmal ja, manchmal nein. Können Sie uns von Fällen berichten? Müssen Sie ja nicht konkret sagen, aber dass Fälle auch mal verneint wurden, also negativ entschieden wurden? Oder sagt die Karenzkommission zu allem Ja und Amen?
Also das Justizministerium da konkrete Beispiele hat, aber ich kann mir vorstellen.
Ich habe nicht nach konkreten Beispielen gefragt, das könnte ja irgendwie unter Datenschutz und so weiter laufen. Ich wollte aber nur generell wissen, wird auch mal Nein gesagt?
Es gibt ja klare Regeln in der Kohärenzkommission und wenn diese Regeln nicht erfüllt werden, wird auch Nein gesagt.
Wurde bisher schon Nein gesagt?
Jetzt fragen Sie doch nach konkreten Fällen.
Nee, also nach meinem Kenntnisstand sind wir gar nicht dafür zuständig, sondern
also es wurde auch schon Nein gesagt. Wir reichen Ihnen gerne konkrete Fälle nach, wenn Sie das nochmal nacharbeiten möchten. Aber es gibt alle Möglichkeiten.
Dann schließen wir mit der Aussicht auf diese Nachreichung und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. I'm thinking of a question.